Du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Angelika, Elia, was machen Podcasts mit uns?
Vieles. Wo anfangen?
Hey, ich glaube, im besten Fall machen sie uns klüger, ambivalenter und zufriedener und im schlechtesten Fall machen sie uns manipulierbarer und dümmer.
Wir sind ja immer am Zahn der Zeit und wir haben einfach durch Recherchen mitbekommen, die Leute wollen Podcasts. Und deshalb machen wir jetzt Podcasts.
Ja, Podcasts sind ein riesiger Boom. Man schätzt, es gibt etwa 4,5 Millionen Podcasts auf der Welt, etwa 500 Millionen HörerInnen. Und ja, wir selber machen ja Podcasts bei der Republik, unter anderem hier mit «Gute Fragen». Ja, was lieben wir und hassen wir an Podcasts? Wie mächtig sind sie und was machen sie mit unserer Demokratie? Ja, über das wollen wir reden in «Gute Fragen», der Podcast für alle, die genug haben von einfachen Antworten. Wir, das sind Angelika Hardegger, der Elia Blühle, ich selber bei der Yves Wegelin und später kommt noch ein Special Guest dazu. Ja, Angelika, wir haben, kann man sagen, ja, sehr viele Sitzungen gehabt, bis wir überhaupt den Podcast angefangen haben, wo wir uns selber haben überlegt, was ein Podcast eigentlich ist, was ein guter Podcast ausmacht. Was machen wir hier eigentlich?
Shit. Gute Frage. Jetzt die Sinnfrage. Was machen wir da eigentlich?
Also ich finde es sehr symptomatisch, dass du so lange zugibst, Angelika.
Weil es hat ja, trotz diesen vielen Sitzungen.
Wir können mal transparent schaffen. Also es hat ja sehr, sehr lange gebraucht, bis wir uns drei haben können dazu durchringen lassen, an das Mikrofon zu treten. Weil das erste Mal haben wir gefunden, ja, durchaus interessant. Und dann haben wir mal die ersten paar Folgen, Testfolgen aufgenommen und gefunden, pfff, wollen wir das wirklich? Also ist es nicht so gewesen, als hätten wir das Mikrofon an uns gerissen. Aber ich finde, für mich hat sich schon ein bisschen herauskristallisiert im letzten halben Jahr, was wir da eigentlich versuchen und machen. Und was für mich der grosse Gewinn ist, jetzt als Journalist, der aus einem sehr klassischen Print-Online-schriftlichen Journalismus kommt, ist, dass das Format Perspektivenvielfalt kann herstellen kann. Und ich glaube, das ist immer eine der grossen Aufgaben, die der Journalismus hat.
Was meinst du mit Perspektivenvielfalt?
Wir sind uns im Grundsatz in vielen Sachen einig, aber auf ganz viel Fragen haben wir ganz unterschiedliche Antworten. Und ich glaube, guter Journalismus fängt immer mit einer Frage an und sucht sich dann unterschiedliche Perspektiven und Antworten auf das und versucht dann vielleicht am Schluss auch irgendwie auf einen Konsens zu kommen. Und das ist ja das, was wir auch ein bisschen machen. Und das finde ich etwas Grundjournalistisches. Mhm. Angelika?
Ich finde schon, was ich gemerkt habe, als jemand, der aus dem schriftlichen Journalismus kam, ist so der grosse Unterschied zu Text, ist, dass man viel mehr Zweifel und Uneindeutigkeit kann mitteilen in diesem Podcast. Und das ist vielleicht ein Teil von der Antwort darauf, was machen wir da eigentlich? Wenn ich schreibe, dann stand ich ständig vor der Frage, hey, wie ist es jetzt eigentlich genau? Was ist jetzt das ganz präzise Wort für das, was ich denke oder das, was ich möchte beschreiben? Schreiben lässt sehr wenig Ambivalenz zu, oft, finde ich. Text als Form. Und Podcasts erlauben das viel eher.
Aber das ist noch interessant. Erlauben Texte wirklich weniger Ambivalenz? Oder sind wir so dazu getrimmt, dass wir uns die Sachen so 100-mal überlegen und die Sachen so versuchen, auf den Punkt zu bringen, dass wir die Ambivalenz vielleicht wegtun, während wir im Gespräch vielleicht die zulassen?
Ja, ich glaube, das stimmt schon. Wir sind auf das getrimmt oder trainiert, aber es hat ja auch einen Wert. Wenn ich zum Beispiel einen Text lese und irgendwo steht, es ist wohl so, dass, dann denke ich so, hey, das ist einfach ein fauler Journalist gewesen. Mhm. Schau doch, wie ist es denn wirklich gewesen? Das hat absolut einen Wert, aber ich finde, wenn du mündlich zum Beispiel eine politische Position oder Gedankengänge zu Politik formulierst, dann hast du allein durch die Stimme, durch die Möglichkeiten von deiner Stimme viel mehr Grau drin.
Das und hinter Text kann man sich ja, das wissen wir alle drei sehr gut, hinter Text kann man sich auch sehr gut verstecken.
Ja, hinter Podcasts zwar aber auch. Wir haben ja sehr schleifen, weißt du so.
Man kann schleifen, aber wir haben gleich immer mit der eigenen Person drin, zumindest mit der eigenen Stimme. Und das macht schon etwas, finde ich. Das macht etwas anderes aus. Stil, in Textform, ist schnell viel generischer, viel distanzierter. Ich finde auch das Zuhören als Sinn ist viel intimer. Also es geht direkt in den Kopf hinein, oder? Wenn man so, ich habe jetzt heute einen Podcast gelassen, wo ich dann gefahren bin, im Zug, ich habe das auf den Ohren.
In einer eigenen
Welt. Und wenn ich etwas lese, ist das immer so ein bisschen auf Armlänge, auf Distanz. Also ich finde schon, es ist ein ganz anderes Medium. Und so fühlt es sich für mich auch an. Wenn ich da das Mikrofon trete, fühle ich mich viel, viel vulnerabler, als wenn ich das in einem Text mache, wo ich nachher noch fünfmal überarbeiten kann. Und also Unsicherheiten oder ein Ort, wo ich mir vielleicht nicht zu 100% sicher bin, kann man das dann im Nachhinein noch so, ein bisschen so editieren, dass es nachher nicht ein bisschen anders tönt. Das kann ich hier nicht. Ich sage etwas und dann ist es nachher aufgenommen.
Es ist noch interessant. Also du, Angelika, sagst ja, es lässt so eine gewisse Ambiguität zu, es lässt so gewisse Widersprüche zu. Gleichzeitig muss man ja anerkennen, das merken wir ja immer, wenn wir reden, wir bringen, also man muss vielleicht sagen, wir haben keine gescripteten Podcasts, wir bereiten uns sehr akribisch vor auf die Themen, recherchieren und so weiter, aber dann gehen wir relativ spontan in die Diskussion rein. Und wenn jemand etwas sagt, muss man relativ schnell reagieren. Und dann hat man halt 2-3 Sekunden Zeit, um quasi seine Gedanken zu formulieren. Beim Schreiben haben wir vielleicht teilweise einen Gedanken. Manchmal, also das wissen wir teilweise eine halbe Stunde. Manchmal tut man einen Gedanken irgendwie 3 Tage mit sich herumtragen. Wir können es als Schwäche anschauen, aber wir können es auch als Schwäche anschauen, dass der Podcast viele Sachen nicht wirklich auf den Punkt bringt. Also das merken wir ja teilweise auch bei der Reaktion auf unseren Podcast, wo Leute Sachen hören, wo wir das Gefühl haben, das haben wir gar nie gesagt.
Sollen wir jetzt über die letzte Folge reden? Oder,
Nein, du darfst. Nein, es würde mich interessieren, ob dir nur die Stärke sieht oder auch eben eine gewisse Schwäche. Also, dass man relativ, wenn man schleifen kann, man kann Sachen nicht auf den Punkt bringen, man widerspricht sich teilweise vielleicht auch.
Also nein, ich sehe ganz klar auch die Schwäche. Mir kommt immer Maxim Biller in den Sinn.
Wer ist das?
Deutsche Schriftsteller, ein Autor aus Deutschland.
Ein gescheiter Mann.
Wo ein Essayband rausgegeben hat und der Titel ist «Wer nichts glaubt, schreibt». Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, es ist wichtig, zum Zweifel äußern, zum Unsicherheiten äußern, weil die Welt oft sehr viel komplizierter ist, als dass viel Druck die Texte suggerieren. Aber es ist auch absolut wichtig, zum sich probieren, wirklich die ganz klaren Gedanken machen. Und das, glaube ich, kommt eher durch Schreiben und Arbeit im Text.
Mhm. Ich finde, es steht ja nicht irgendwie in einer Form konträr zueinander. Oder? Das ist ja das, was wir machen. Und darum finde ich das auch eine interessante Form. Unsere Haupttätigkeit ist immer noch so 90% der verschriftlichte Journalismus. Aber ich geniesse das so, weil ich merke, es macht mich auch zu einem besseren Journalist im Schriftlichen. Weil das Zulassen von Ambivalenz in diesem Gespräch, das ist etwas, was mir so oft fehlt im geschriebenen Journalismus. Ich finde, es holt uns auch ein bisschen von dem Sockel oben ab. So, die alten Chefredaktoren, die ihren Leitkommentar gesagt haben, so ist die Welt und nur so. Die Zeiten sind einfach vorbei, das will niemand mehr. Und ich finde, das gibt mir als Autor oder als Journalist eine viel komplexere Persönlichkeit. Und ich gehe aus jedem Podcast aus und denke nach einer Woche später, wenn ich es mir da noch einmal anlasse, denke ich so, boah, das würde ich heute vielleicht gar nicht mehr so formulieren, aber das sehe ich jetzt schon wieder anders. Und das, finde ich, erlaubt es mündlich einfach besser. Es ist viel flüchtiger auch.
Ich glaube, das ist ja auch die Antwort auf die Frage, die du, Yves, am Anfang gestellt hast, nämlich, wieso lieben denn Leute eigentlich, wieso hören sie so viele Podcasts? Und ich glaube, es ist genau das, was der Elia zu den Chefredaktoren hauptsächlich sagt. Ich glaube, im Podcast finden Leute oder treffen sie auf JournalistInnen, die Menschen sind, menschlich sind und ja, manchmal sogar nervig. Also ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich lasse Podcasts, wo ich eigentlich denke, hey, der Host, jetzt kommt er wieder mit dem hinführen und der nervt mich dann eigentlich. Und trotzdem ist es, wird's wie so eine Beziehung. Und,
ja, wir kommen ja da zum Punkt, wo du vorher angeteasert, wo du hast gefragt, bist du gewesen, Angelika, hast gefragt, wo du über unseren letzten Podcast reden. Und was uns ja schon auffällt, ist, dass die Kritik, die wir also da einfach, um das klarzustellen, natürlich sehr willkommen heissen, Kritik ist immer gut, aber dass die manchmal oft viel emotionaler formuliert wird.
Und auch persönlicher, oder?
Und sehr persönlich.
Also ich bin mir Kritik extrem gewohnt. Ich provoziere das manchmal auch bewusst. Ich finde, manchmal ist es auch die Rolle eines Journalisten, zu provozieren. Ich finde, das regt das Denken an. Was ich aber neu finde am Podcasting, und das finde ich mega interessant, ist, früher habe ich oft E-Mails bekommen, wo es geheißen, Herr Blühle, dieses Argument ist falsch, oder dieses Argument, Sie machen es sich viel zu leicht. Und jetzt komme ich E-Mails über, wo sehr persönlich sind. Sie enttäuschen mich. Und das ist für mich etwas komplett Neues, weil es entsteht so wie ein, beim Podcasting allgemein, so wie eine parasoziale Beziehung. Das hast du vorher gesagt. Wir entwickeln so fast so eine einseitige Freundschaft. Und ich habe Podcasts hören, obsessiv in der Covid-Pandemie. Ich bin 10 Tage in der Quarantäne gehockt, im Walmüsteier, alleine. Ich bin verstorben. Und ich habe sicher 12 Stunden am Tag Podcast gelost. Einfach, dass ich eine Stimme in den Ohren habe. Und ich habe nach dieser Woche das Gefühl gehabt, das sind jetzt so ein bisschen wie meine Freunde. Und das ist ja schon noch etwas interessant. Ich weiß einfach nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich weiß nicht, wie geht dir das, Angelika?
Ja, ich finde es eine interessante Frage, ob das gut oder schlecht ist. Manchmal habe ich das Gefühl, Podcasts übertönen auch, und zwar so ganz wortwörtlich so eine gewisse Vereinzelung oder Vereinsamung. Also ich weiß nicht, wie ihr seid, aber ich lasse Podcasts, ich weiß nicht, zum Beispiel, wenn ich gerne jogge, dann habe ich jemanden bei mir während dem Laufen, aber ich könnte ja auch einfach mit jemand anderem wirklich gut joggen, das Zweite.
Und ich finde, was auch noch dazu kommt, das beobachte ich bei mir, es ist so eine Form von der Kolonialisierung von der Stille oder von der Langeweile. Also ich merke zum Beispiel, ich hasse Putzen. Wirklich, ich tue nicht gerne Putzen. Aber ich putze gerne, seit ich Podcasts kann hören. Also, und so das Ding von, jetzt ist quasi sogar noch der Spaziergang im Wald produktiv, weil ich einem komplexen Ezra Klein-Gespräch zulassen.
Vielleicht vermeintlich produktiv, oder? Es killt ja dann auch deine eigene Kreativität wahrscheinlich, weil du dann nicht mehr deinen Gedanken einfach nachgehst, zum Beispiel. Mhm.
Und ich finde das sehr ambivalent. Mhm.
Was ich merke, ist, wie unglaublich missverständnisanfällig Podcasts sind. Erstens, weil die Gedanken eben nicht quasi tagelang durchdacht werden und dann geschrieben. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, weil man es so beiläufig hört und vielleicht gewisse Sachen rausnimmt und ganz viel verdrängt. Und das ist schon etwas, was mir, also jetzt beim letzten Podcast, ich mich habe gefragt, wo mir gewisse Leute haben gesagt, irgendwie Herr Weglin will diese WM nicht boykottieren, obwohl ich eigentlich den ganzen Podcast habe gesagt, dass es wichtig ist, etwas zu machen und dass Boykott ein gutes Mittel ist. Und dann habe ich mich plötzlich gefragt, ist das nicht eine grosse Schwäche vom Podcast? Also, dass wir eigentlich grosse Missverständnisse reproduzieren, die wir vielleicht auch in persönlichen Beziehungen haben. Also, es ist ein ambivalentes Senden, ein ambivalentes Hören und eine Quelle für sehr viel Missmut. Vielleicht geht ein bisschen die Rationalität unter. Das ist ein bisschen mein Punkt.
Ich würde es bestreiten. Ich glaube, es ist, es geht ja einfach ums Hören als Form von Informationsaufnahme. Und man kann das gerade umdrehen und sagen, hey, das ist ja die absolute Stärke, dass wir es jetzt in dem Fall in der letzten Folge zum Beispiel geschafft haben, dass Leute praktisch mit uns ins Gespräch kommen und eigentlich, wenn sie das hören, denken, oh nein, Yves Weglin, so ist es jetzt aber nicht. Dass sie ihre eigenen Gedanken dann formulieren. Das ist auch eine Stärke.
Es ist auch eine Form von Diskurs, oder? Es ladet, ich glaube, Podcasts, und das finde ich wirklich toll daran, sie sind sehr niederschwellig, oder? Also, es gibt ja auch, wir haben jetzt immer gesagt, von Journalistinnen und Journalisten geredet, aber die allermeisten Podcasts werden nicht von Leuten gemacht wie uns, oder? Es werden von Leuten gemacht, die einfach sich ein Mikrofon kaufen und mal etwas ausprobieren. Und die Niederschwelligkeit finde ich toll. Das haben wir natürlich auch gemacht, genau. muss man ehrlich sein. Aber sie haben nicht die Möglichkeit, wie wir haben, zum Beispiel zahlt dafür zu werden und auch noch eine Produzentin zu haben, die das organisiert. Aber der Punkt, den ich eigentlich machen will, ist, was wir, glaube ich, manchmal ein bisschen vergessen, auch, und das finde ich interessant in unserem Podcast, ich höre von viel mehr Leuten, die mir Rückmeldungen haben auf dem Podcast, die nie werden meine Texte lesen. Und ich glaube, was mir manchmal unterschätzt oder die Stärke des Medium liegt auch daran. Es gibt ganz viele Menschen, die nicht die Lesekompetenzen haben, die wir teilweise voraussetzen. Und ich glaube, dort ist das Mündliche sehr, sehr stark. Es holt sehr viel oben runter. Und das finde ich eine coole Entwicklung. Ich glaube, das ist eine tolle Form von Demokratisierung.
Du hast gesagt, dass sie gewisse Leute, die sich einfach ein Mikrofon kaufen und dann in ihre Garage zurückgehen und einen Podcast machen. So war es ein bisschen am Anfang. Inzwischen ist es eine ganze Industrie. Und ich habe am Anfang gesagt, wir haben heute einen Special Guest. die ich gerne dazuziehen möchte. Das ist nämlich unsere Produzentin Laura Bachmann, die viel mehr über Podcasts weiss als wir drei. Darum haben wir gefunden, in diesem Moment nehmen wir sie doch mal dazu, dass sie uns mal kurz skizzieren kann, wie das überhaupt alles entstanden ist. Laura?
Hallo miteinander. Schön, dass da sein.
Ja, Laura, wir haben vorhin gesagt, Garage, ein Mikrofon, das ist nicht mehr wirklich die Realität von der heutigen Podcast oder vielleicht teilweise immer noch. Aber kannst du uns schnell skizzieren, wie das überhaupt entstanden ist und wie schnell das sich das hat entwickelt und wo wir heute stehen?
Absolut. Es gibt sicher immer noch ganz viele Leute, die in Garage Podcasts aufnehmen. Und ich glaube, so hat es auch ein bisschen angefangen. Wir fangen an bei etwa um die 2000er Jahre. Dort ist nämlich die Erfindung passiert, die Podcasts möglich macht. Die technische Leitung, die heisst RSS Feed. Schwieriges Wort, Achtung, aber es heisst eigentlich einfach Really Simple Syndication. Also eigentlich Verteilung von Medien. Man kann sich das so vorstellen, das ist wie ein News-Abo für Medieninhalt. Also RSS Feed ermöglicht plattformunabhängig Podcast nochmals aufzuladen und jemand anders kann es abonnieren.
Wherever you get your podcasts.
Wherever you get your podcasts.
Listen, listen to podcasts.
Wherever you get your 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 podcasts.
Das ist recht revolutionär, wenn es so
um... Kannst du ja vielleicht ganz technisch sagen, wenn ich einen Podcast in meiner Garage würde machen, wie würde das funktionieren? Ich habe den Podcast, wo du nicht her.
Du tust den aufs Internet.
Mhm.
Du kannst dir vorstellen, ein RSS-Feed ist wie ein Briefkasten.
Mhm.
Dort drinnen tust du deine Podcasts rein und das Spotify, Apple, all die Orte, wo man Podcasts hört, wissen nachher, wo dein Briefkasten steht. Mhm. Und sie können selbstständig dort rein und die coolen Briefe aufmachen, holen. Und so funktioniert das Verteilsystem.
Und sobald ich einen Podcast dort auflade, wissen all die Plattformen auch, dass dort jetzt ein Päckchen drin ist?
Genau.
Okay, gut. Das heisst, plattformunabhängig, ich kann etwas aufladen und alle Plattformen können dort zugreifen.
Genau.
Und wie hat sich das dann entwickelt?
Genau, das war eigentlich so ein bisschen der Startschuss gewesen, für die Technologie oder für das Format.
Good afternoon, everybody. Welcome, friends, family, global dominating world leaders. Welcome to the Daily Source Code. I'm Adam Curry.
I'm Christopher Lydon. This is Open Source. Elena Ferrante is the novelist that nobody's seen, but everybody is reading.
Nachher hat es wie so ein bisschen erste Shows gegeben, so ein bisschen Do-It-Yourself. Irgendwie Comedians haben das als tolles Format gefunden. Es hat Talkshows gegeben. Und auch zu dieser Zeit war This American Life eine der ersten Shows, die das Format prägt hat.
I'm just gonna chill out with a little This American Life.
Please welcome Ira Glass!
WBEZ Chicago, it's This American Life. I'm Ira Glass. Stay with us.
This American Life, Radio Show aus den USA, wo mit der Regel gebrochen hat vom damaligen Stil, was man im Radio kann und darf machen.
From WBEZ in the glorious city of Chicago, Illinois. I'm your MC. I'm your MC, Ira Glass.
Es war experimentell, es war lustig. Und so sind die Shows immer grösser und grösser geworden und immer mehr Leute haben ausprobiert. Und dann ist Apple dazugekommen. Die haben nämlich gefunden, hey, das Phänomen finden wir spannend für unsere Geräte. Wir integrieren Podcasts in iTunes integrieren und haben später dann auch eine App herausgebracht, die wirklich vorinstalliert war auf den iOS-Geräten. Ja, hat es vorher so nicht gegeben.
iPod. 1,000 Songs in your pocket.
Und das hat schlussendlich auch den Namen geprägt. Also im 2004 hat ein Guardian-Artikel das Phänomen zuerst mal benannt. Podcast ist eine Kombination aus iPod und Broadcast. Hat man einfach mal so erfunden, wenn man kein Wort hat. Auf alle Fälle, nachher kommt eigentlich der grosse Durchbruch 2014. Dann kommt Serial auf den Markt.
From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial. One story told week by week. I'm Sarah Koenig.
Serial has become the most downloaded podcast in iTunes history.
I was up until 4 last night listening to this new podcast called Serial.
I did listen to Serial.
For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999.
Das ist eine narrative Serie, wo in das erste Mal über mehrere Folgen eine Geschichte erzählt worden ist. Und es geht um einen Mordfall, der ungeklärt ist, oder besser gesagt, jemand hockt im Gefängnis und für diesen Mordfall, aber man ist sich eigentlich nicht ganz sicher, ob die Person das war. Und der Podcast verfolgt eigentlich der Journalistin ihre Reise, um herauszufinden, wer jetzt eigentlich wirklich der Mörder war.
Und jetzt kommen wir zum Bruch mit dem Obama.
All right, let's do this. How are you, folks? It's me, Mark. Mark Maron, this is WTF, my podcast. Welcome to it. I'm excited. I'm nervous because the President of the United States is on the show today. He's coming over in my garage. It's crazy. It's crazy. All right, I'm about to cry.
Kannst du uns schnell sagen, was ist dort passiert?
Genau, das war 2015 und dort nimmt das erste Mal der amtierende US-Präsident Barack Obama in einem Podcast teil. Das hat es vorher so nicht gegeben.
Am I in the orange chair?
Orange chair for you, Mr. President.
Outstanding.
Who's staying in the room? We're doing pictures. Oh my gosh.
This is pretty cool.
This is the place.
Der Podcast heisst WTF with Mark Maron. Das ist so ein Talk-Show, eben aus einer Garage. Hat aber ein grosses Publikum und durch halt das Serial so ein Erfolg war, man muss dort noch kurz sagen, innerhalb von 6 Monaten hat das 80 Millionen Downloads gehabt. Also das ist wirklich so ein der erste Blockbuster-Podcast, wo man so können verzeichnen konnte. Serial Riesenhit. Und dann kommt das Phänomen halt so ein bisschen, es wird massentauglich. Eben der Obama findet auch so, okay, die Talkshows, die haben auch viel Publikum. Ist vielleicht nicht so schlecht, wenn ich dort auch mal komme. Und dann ist das tatsächlich so gewesen, dass er in die Garage gekommen ist von dem Mark Maron und ja, mit dem einfach ein Gespräch geführt hat.
Und man hört ja, es ist ein völliger Bruch auch mit all dem, was man bis jetzt im Radio hat gehört, wo so sehr gescriptet ist. Also der Typ, wir haben es gehört, der treibt völlig durch und sagt 100 Mal, dass jetzt der Obama in seine Garage kommt und das raus hat aufgeräumt und wie aufgeregt er ist und dass irgendwie ein Sniper oben irgendwie noch auf dem Dach oben steht. Und er will fast nicht mehr aufhören. Also, er macht eigentlich alles, was man... Er labert. Genau. Labert, schönes Stichwort. Angelika, merci. Das ist der Ursprung vom Laber-Podcast. Kannst du vielleicht in Schnellbleiche noch sagen, was passiert seit diesem Zeitpunkt bis heute?
Hey, seitdem ist das Format wirklich eigentlich explodiert. Es hat immer und immer mehr HörerInnen gehabt. Und auch das grosse Geld ist nachher in die Podcast-Industrie reingepumpt worden, vor allem in den USA. So 2018 bis 2021 ist investiert worden. Also zum Beispiel Spotify kauft 3 Podcast-Unternehmen und irgendwie das für 500 Millionen Dollar. Mhm. Amazon investiert 300 Millionen und New York Times kauft Serial Productions für 25 Millionen Dollar. Also wirklich, sie sehen die Möglichkeit zum Werbung schalten, sie sehen die Möglichkeit zu reden. Es hören mega viele Leute, wir müssen dort dabei sein. Und dann kommt die Pandemie. Und Delia hat es vorher gesagt, du bist ein Beispiel dafür, was dort mit ganz vielen passiert sind. Viele sind einfach zuhause gehockt und haben nicht gewusst, was machen mit ihrer Zeit. Und dann fangen ganz viele Leute an, mehr Podcasts zu hören, die Hörerinnenzahlen explodieren und auch die Zahl der Podcasts. Also ganz viele sind nicht nur einfach allein und hören zu, sondern sie kaufen sich ein Mikrofon und fangen an, Hobby-Podcasten.
Wir sind ja immer am Zahn der Zeit und wir haben einfach durch Recherchen mitbekommen, die Leute wollen Podcasts. Und deshalb machen wir jetzt Podcast. Ja.
Und jetzt sind wir da in einem neuen Peak, aber du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, in Zukunft ist es nicht im Ganzen so klar, wie es weitergeht. Also sieht man dort schon so eine Abflachung vom Peak oder wo gehen wir her, wenn wir in die Zukunft schauen?
Ja, leider redet man also ein bisschen von dem Begriff der Podcast-Blase, wo momentan ein bisschen geplatzt ist. Weil nach der Pandemie, nach den Höchstzahlen, Höchstinvestitionen, hat es wieder einen Market-Shift gegeben, kann man glaube ich so sagen. Viele Unternehmen haben wie festgestellt, dass so ein bisschen ihre Return on Investment ausbleiben. Dass man, oh, man kann gar nicht so viel Geld machen mit diesen Podcasts, wie man gedacht hat. Aber man muss auch so ein bisschen skalieren, eben US-amerikanisches Geld, das ist unglaublich viel Geld reingepumpt worden. Es sind riesige Produktionsfirmen gewesen. Und man hat sich dort einfach ein bisschen verrechnet.
Things were about to change for the entire industry.
Pretty soon, these big corporations figured out what indie podcasters had always known. Making a hit podcast is really hard. These shows weren't growing the way they expected them to. And once they crunched the numbers, they realized they weren't seeing a return on their investments.
And suddenly, this thriving business opportunity came to an abrupt end. It was like someone switched on the overhead lights at the club. The party was over.
What came next were mass layoffs. Spotify laid off over 400 podcast employees and dissolved the Gimlet Network, absorbing it into Spotify Studios. SiriusXM laid off 475 workers and shut down the Stitcher app. Amazon cut 110 jobs from its Wondery network and folded their narrative shows into Audible.
Dann hat es extrem viele Layoffs gegeben. Spotify hat irgendwie, nachdem sie den riesigen Kauf gemacht haben, haben sie 400 MitarbeiterInnen entlassen, haben das Podcast-Studio eingestampft. Es sieht ähnlich aus bei Amazon. Und das hat Einfluss auf das Format. Du hast vorher erwähnt, Laberformat. Also das ist wie spannender für InvestorInnen, weil es einfach ist zum Produzieren. Man kann Celebrities hinter das Mikrofon holen, die schon ein Publikum haben. Und von denen gibt es auch ganz viele Shows, wenn man so also ein bisschen die Charts hineinschaut, was jetzt populär ist. Wir haben zum Beispiel im deutschsprachigen Raum Fest und Flauschig, im amerikanischen Raum ist der Joe Rogan, der seit sehr langer Zeit Spitzen anführt. Und solche Formate, True-Crime-Formate zum Beispiel auch, die sind beliebt und werden gefördert.
Shows like Pod Save America and My Favorite Murder and the Dax Shepard Podcast. These shows rely on a charismatic host connecting with fans, and they're much cheaper to produce. And the audiences for these shows are huge.
He's describing the always-on podcast. They release consistently, without breaks, unlike a seasonal narrative like Serial that takes months to make and only runs for a handful of weeks. Those Gabfest-type podcasts are fun to listen to because you feel like you're hanging out with a group of friends just shooting the breeze.
Und sag mir schnell, wo werden wir in 10 Jahren sein?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber was man kann sehen kann, ist einerseits eben der Fokus auf die Laberformate, aber auch ein Fokus auf Video. Mhm. Also das Format, das eigentlich vorher immer Audio First war, wird jetzt auch gefilmt, weil es eben viel mehr um die Persönlichkeiten geht hinter dem Mikrofon. Ist es interessant, um es auf Plattformen drauf zu tun, auf Instagram, auf TikTok? Wie findet man Podcasts? Es geht viel mehr darum, wie macht man es bekannt? Wie macht man Geld damit? Und darum, das verändert das Format. Vielleicht muss man auch noch einordnen, oder? Wegen dem Blasenplatzen und Investitionen gehen zurück etc. Es werden vielleicht nicht mehr riesige Podcast-Companies gekauft und verkauft, aber der Umsatz, der im Podcast-Markt gemacht werden kann, ist immer noch sehr hoch. Es ist immer noch ein Milliardengeschäft. Also für das Jahr 2025 wird der globale Umsatz durch Podcast auf unglaubliche 40 Milliarden Dollar geschätzt. Und für die weiteren Jahre sollte das nur noch weiter aufgehen, sagen die Prognosen. Das heisst, es ist so eine Diskrepanz zwischen wo investiert der Markt, Einfluss auf das Format und das Publikum ist nach wie vor da und hört gerne Podcasts. Und das ist, glaube ich, nicht ein Hype-Phänomen, sondern es zeichnet sich ab, dass das langfristig hebt.
Hey, gell? Und das ist natürlich auch eine Antwort auf die Frage, wieso hören so viele Leute Podcasts? Die allermeisten werden ja gratis zur Verfügung gestellt. Also sehr wenig sind hinter einer Bezahlschranke.
Und das kann man natürlich auch kritisieren, weil es auch eine Form von Kannibalisierung ist. Also wir wollen ja diesen Podcast auch kostenlos zur Verfügung stellen.
Ja, also vielleicht dort angeschlossen, Laura, was ist denn das Businessmodell von Podcasts?
Hey ja, es kommt eben aus einer Gratiskultur. Es ist ja so, dass man Podcasts hören kann, ist eigentlich immer schon gratis gewesen. Und dann ist halt immer die Frage, auch ähnlich wie bei der Debatte im Journalismus, wer finanziert das? Wer finanziert die Arbeit, die dort reingeht? Sind es die HörerInnen direkt? Sind es die WerbepartnerInnen oder wird es subventioniert? Und da gibt es verschiedene Modelle. Die Frage ist nur, findet man in Zukunft ein Finanzierungsmodell, das auch aufwendige Produktionen möglich macht? Und wie viel Verantwortung hat dort das Publikum? Und ist es bereit dazu, vielleicht auch von dieser Gratiskultur wegzukommen?
wir haben jetzt in der letzten halben Stunde darüber diskutiert, eben, was Podcast überhaupt journalistisch ist, wie sich Podcast vom bisherigen Journalismus unterscheiden. Du hast jetzt skizziert, Laura, wie das gross ist worden, wie eigentlich die Podcasts plötzlich auch die Gatekeeper-Funktion von den Medien umgeht. Also Medien, die früher sagen, was quasi in die Öffentlichkeit geht. Plötzlich gibt es irgendwelche Leute in den Garage, die plötzlich eine Stimme haben. Und auch die Entwicklung von dem vielen Geld, plötzlich grosse Player wie Spotify und so weiter, die auch für anfangen zu bestimmen, was wir überhaupt sehen, also was gelost wird. Ganz grundsätzlich die Frage, wie verändert das Demokratie?
Ja, die Kultur der Politik wird mündlicher. Also ich finde, Donald Trump ist das beste Beispiel. Er lässt ja nichts, also wirklich gar nichts. Ich glaube sogar seine Social Media Posts diktiert er. Und schreibt sie nicht selber.
Also er diktiert sie ins Handy rein?
Ja, halt im Social Media Assistent. Mhm. Ja. Also er funktioniert nur mündlich und seine Welt gilt ja als Podcast-Election. Also er ist zum Beispiel beim Joe Rogan, den wir jetzt schon mehrmals genannt haben. Das ist wahrscheinlich der einflussreichste Podcaster der Welt, würde ich sagen. Das heisst ja gleichzeitig, Politik entfernt sich von der Schrift und ich glaube, Kulturpessimisten würden das vielleicht als Rückschritt anschauen, weil halt das Mündliche vor der Schrift war, so historisch.
Und wie schaust du es an?
Ich sehe beides. Also einerseits finde ich schon, der grosse Vorteil vom Lesen ist, wir können nichts nebenbei machen. Und jetzt denken alle, ja okay, nein, das ist eigentlich der grosse Nachteil. Es ist halt einfach unpraktisch, aber ich glaube schon, dass das einen Wert hat. Also, dass man eben nichts neben dem Lesen kann machen kann. Darum ist Lesen so anstrengend und darum ist es so wichtig. Ein Journalist von der Süddeutschen Zeitung hat einmal gesagt, Text ist wie eine Art Gegenüber. Also man hat ihn vor sich, man kann ihn analysieren, auseinandernehmen und Podcasts, habe ich das Gefühl, die fliessen so durch einen durch fast. Und darum finde ich schon für Kritik, die ja einfach absolut wichtig ist in der Politik, ja, ist Lesen wichtig.
Und es hat noch zweite Komponenten oder, bei der Kritik. Gerade Politikerinnen und Politiker haben ein extrem mächtiges Tool bekommen, kritische Fragen auszuweichen. Also ich finde, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel Parteien heute vielfach Podcasts haben. Also zum Beispiel die Sozialdemokratische Partei. Jede Woche ein Podcast, wo das Parteiduo sich gegenseitig unterhaltet. Es stockt aber niemand dabei, eine Journalistin oder ein Journalist von früher, der dann mal sagt, hä, das können wir aber anders sehen oder da können wir auch mal eine kritische Frage stellen. Und etwas, was mich besorgt in dieser Hinsicht, ich finde, sehr viele von diesen Podcast-Gesprächen, sie haben so den Laberton, wir reden miteinander, aber ich erlebe sehr selten, dass dann wirklich auch kritische Fragen gestellt werden. Und dort habe ich Sorgen, wenn es um die Gatekeeping-Funktion von Medien geht. Das ist eben auch das Handwerk. Man muss lernen, wie man kritische Fragen stellt. Und ich meine, der Joe Rogan ist ein sehr gutes Beispiel, der mächtigste Podcaster der Welt. Ich glaube, der Joe Rogan hat noch nie in seinem Leben eine kritische Frage gestellt. Der interessiert sich einfach extrem für sein Gegenüber, stellt ganz viele neugierige Fragen.
Was ja gut ist.
Das hat gut ist, lässt sich immer total begeistern. Ist begeistert von einer Person, die er trifft, aber er setzt ihnen nichts entgegen. Und das ist eine Entwicklung, die ich mit Sorge betrachte. Weil ich glaube, es fördert nicht unsere Diskursfähigkeit und auch die Fähigkeit, im Widerspruch zueinander zu stehen. Und über das haben wir auch geredet, auch miteinander zu streiten. Ich erlebe sehr wenig Podcasts, wo wirklich um Ideen gekämpft wird. Das finde ich schade.
Also das heisst, Podcasts machen Menschen, glaube ich, schon, das kann man sagen, in einer Demokratie anfälliger, weil dann einfach Leute mit kruden Theorien ihre Podcast-Freunde werden.
Mhm. Es nicht, ist nicht nur mehr. Oder? Also, ich glaube, muss man auch wieder ambivalent sein. Ja und nein. Oder? Also ich glaube, ja, sie machen sie vielleicht anfälliger und gleichzeitig gibt es so eine riesige Menge Podcasts und so viele Podcasts, die einfach auch sehr niederschwellig Wissen vermitteln, wo Menschen auch politisieren auf eine gute Art.
Also uns Gespräch fördern, das finde ich schon auch die riesige Chance. Also allein, dass wir drei hier miteinander ins Gespräch kommen, das ist ja die beste politische Praxis. Politik heisst diskutieren. Und also das passiert sehr viel mehr, seit wir Podcasts haben, als vorher. Mhm. Auch miteinander streiten. Mhm.
Dir wechselt jetzt beide sehr, beide vom Positiven ins Negative. Das ist natürlich genau, also, wie soll ich sagen, ein bisschen symptomisch von der Hauptfrage, oder? Also, erleben wir eine gewisse Demokratisierung? Also ist es gut, dass die Gatekeeper-Funktion ein bisschen weggeschoben wird, wo mächtige Medienhäuser hatten, dass die weggeschoben wird, dass gewisse Leute eine Stimme bekommen, die vorher keine hatten? Oder ist es vielmehr eine Gefahr, weil Podcasts eben mit einer guten Rhetorik erlauben, einfach gewisse Sachen in die Welt zu setzen, die vielleicht nicht ganz den Fakten entsprechen, weil Gatekeeper-Funktion oder andere ist bestanden, kritische Fragen stellen und die auch wegfallen. Und weil, wie Laura hat gesagt, unglaublich viel Geld dort reinfließt, wo auch darüber bestimmt, was finanziert wird und was uns so vorgelegt wird, als zum Beispiel im Spotify-Feed.
Wenn man die Geschichte vom Internet anschaut, ist das ja schon bereits bei den sozialen Medien so gewesen, dass das am Anfang eine grosse Demokratisierungsmaschine war, wo viele ungehörte Menschen Stimme gegeben hat. Und dann sind die Algorithmen gekommen, jetzt kommt eine KI. Also Gatekeeping-Funktion fällt und wird jetzt wieder aufgebaut. Und zwar durch intransparente, riesige Tech-Unternehmen, die auf Grundlage von was auch immer entscheiden, was soll gehört werden und was nicht. Und zumindest mir geht es so, ich beobachte im Podcasting seit 1, 2, 3 Jahren auch ein bisschen so einen Trend, also dass die grossen Marken, die gepusht werden, eine ganz bestimmte Form auch von Podcasts, dass die gepusht werden. Und so die kleineren, die Garagen-Podcasts, die schaffen es eigentlich kaum mehr über die Hürde hineinzukumpeln.
Also ich bin 100% mit dir einverstanden. Einerseits, wenn man raus schaut, ist es halt gleich so, dass vor allem extrem viel Geld und Fake News die Überhand nehmen. Also wir haben jetzt kürzlich einen Podcast gehabt mit Björn Höcke, AfD, rechtsextrem, offen rechtsextrem, kann man sagen, wo ein Podcast hatte, also einen Auftritt hatte bei Ungescriptet, heisst es. Der Podcast, mehrere Millionen ZuhörerInnen. Also das wäre früher nicht möglich gewesen mit dieser Gatekeeping-Funktion. Heute völlig normal, dass jemand, wo Nazi-Parolen rauslässt, ein riesen Publikum hat.
Also das ist meine ganz grosse Sorge und das würde mich von der Lehrer noch interessieren.
Hey, ja, ich meine, es ist vielleicht so ein bisschen ein Problem, dass man dann eben gleich gerne Leute zuhört, die gleiche Meinung haben wie man selber. Dass man dann lieber das hört, was man eh schon selber denkt und so vielleicht aber, nicht kritisch...
Aber auch nicht nur, oder? Also,
nicht nur, ja.
Ich habe diesbezüglich ein anderes Hörverhalten. Ich höre die Podcasts zum Beispiel von der Neuen Rechten sehr oft, weil mich interessiert das. Ich will wissen, wie die denken.
Gut, du bist Journalist.
Ich bin Journalist, ja. Ich sehe schon das Problem mit dem Platforming und dass man den Leuten zu viel Platz gibt, etc. etc. Da stimme ich euch voll zu. Gleichzeitig ist es halt einfach eine Realität. Die sind da, die gehen nicht mehr weg. Die Welt ist jetzt so, wie sie ist. Und ich lasse dort oft rein, weil es mich interessiert. Ich will wissen, woher die kommen, wie die denken. Und ich sehe Gefahr und gleichzeitig, ich glaube, die meisten Leute sind eben sehr mündig. Ich habe das Gespräch übrigens mit dem Björn Höcke auch gehört.
Ja, sorry, ich muss es schnell sagen. Ich höre schon wieder, wie die Leute schreiben, Herr Blüller, ich bin enttäuscht von Ihnen.
Ja, aber das ist ja genau auch so eine ambivalente Sache, oder? Ich traue zum Beispiel den Menschen oder den allermeisten zu, dass sie so ein Gespräch mit dem Björn Höcke hören können und am Schluss sagen, was für einen Stuss der rauslässt. Menschen sind nicht blöd. So, sie verstehen das schon. Natürlich, ich anerkenne, dass das auch manipulieren kann, dass das problematisch sein kann. Aber gerade so eine Person wie er, die sind da, die kriegt man nicht mehr weg. Und das ist neben allem, was ich problematisch finde, so dran, das ist ein Aspekt, den ich durchaus auch interessant finde. So, ich lerne extrem, etwas von dem.
Ich bin extrem froh, dass ich der Einzige bin, der es ein bisschen negativ sieht. Angelika, wie siehst du es?
Also ich teile, was der Elia sagt, sehr und ich finde, es ist die Antwort auf die Frage, die du gestellt hast. Unter dem Strich, ist es jetzt eigentlich gut, dass man die Demokratisierung hat oder nicht? Ich finde, wenn man Demokratin ist, dann muss man an Menschen glauben. Also dann muss man ihnen etwas zutrauen. Und ja, unter dem Strich ist es gut, dass es Podcasts gibt, klar.
Mhm. Aber jetzt gleich noch eine ketzerische Frage. Also wir haben ja mal über Social Media geredet. Ich weiss, dass Jugendliche wirklich, oder Kinder leider nicht fähig sind, sich einer YouTube-Plattform oder was entgegenzustellen. Also am Schluss kann man ein bisschen krass sagen, das Geld bricht halt leider oft die Vernunft in der Demokratie.
Völlig. Das eine schließt das andere nicht aus.
Aber sage bitte noch etwas Hoffnungsvolles.
Ja. Angelika hat das beste Schlusswort geliefert vorher.
Ich meine, was ich da dazu würde sagen, ist das, was anschliessen zum das, was Elia gesagt hat. So, Menschen sind mündig, Menschen sind, können gleich selber entscheiden, können gleich selber beurteilen, ob etwas, was sie hören, gut oder schlecht oder wahr oder falsch ist. Und dort liegt es einfach auch ein bisschen am Publikum, zum entscheiden, was für Sachen wollen wir hören, was wollen wir unterstützen, vielleicht auch finanziell, was möchten wir selber in die Hand nehmen und lassen uns nicht einfach steuern von, was uns der Algorithmus ausspuckt. Und ich glaube, dort, wer sucht, findet gerade bei Podcasts extrem viel Schönheit, extrem viel auch kritische Fragen. Und es gibt Raum für eine ganze Geschichte. So entgegen dem, alles muss kürzer sein, Scroll, Aufmerksamkeitsökonomie. Podcasts geben den Raum für eine Auseinandersetzung mit einem Thema in seiner ganzen Komplexität, eben mit, auch mit der Ambivalenz, und ist trotzdem einfach verdaulich. Und dann noch der letzte Punkt, wo einfach ins Herz aufgeht, weil das ist die Lieblingschance, die ich in Audio sehe. Podcasts öffnen eine Tür in unserem Gehirn, sage ich jetzt. Audio kann «the theater of mind» sein. Das Kopfkino. Und das meine ich damit, du brauchst nur ein Wort und ein Geräusch. Und vielleicht noch ein bisschen Musik. Und dann bist du quer durch die Welt gereist. Du bist in den Schuhen von einem fremden Menschen gelaufen. Oder du hast vielleicht das grösste Problem der Menschheit endlich verstanden. So, können wir noch? Ich habe Gänsehaut. Ich liebe das an diesem Medium. Dass es einem eben niederschwellig so viele Möglichkeiten gibt, um Emotionen hervorzurufen, Geschichten zu erzählen. Und in einer Welt, in der die Leute sich immer weniger zuhören und ja, immer weniger Verständnis füreinander herrscht, könnte das ein gutes Beispiel dafür sein, was Podcasts mit uns machen. Im besten Fall, dass wir einander wieder besser verstehen.
No. Oh, that's an example. The doctor can take that up if you'd like.
All over the world, millions of people are talking into microphones about anything and everything. They all believe they have something to say worth listening to. And they're right, because 500 million people are listening. The world is listening to podcasts.
Ich weiß nicht, ob du mir jetzt extra so eine schöne Rampe hast gebaut, dass ich zum Schluss kann kommen kann. Wir möchten nämlich noch ganz eine kleine Schlussrunde machen mit unseren Lieblingspodcasts, damit wir auch ein bisschen die Podcasts in die Welt heraustragen, die eben positiv zum demokratischen Diskurs beiträgt. Elia, fang doch du an.
Für den Sommer empfehle ich einen meiner All-Time-Klassiker, leider auf Englisch. Der Podcast «Wind of Change», wo der Frage nachgeht, ob die Ballade von «The Scorpions» zum Ende des Kalten Krieges von der CIA geschrieben wurde oder nicht. Hochspannend.
Ich habe nicht einen Lieblingspodcast, aber etwas, das ich für den Sommer empfehle, weil man im Sommer ja in der Ferien irgendwie auch schlafen sollte. Und man braucht dann etwas, wo das wie auch okay ist, um so bei 30 Grad nebenbei eindösen. Und etwas, das ich lasse bei solchen Gelegenheiten, ist «Soziopod». Was gar nicht mehr geht, ein Podcast über Soziologie und Philosophie, wo ich glaube, sich so an ein Publikum richtet, wo irgendwann einmal vielleicht etwas Geisteswissenschaftliches studiert hat, aber gleich jetzt nicht mehr genau weiß, wie das jetzt war mit dem Pierre Bourdieu. Das ist wie so eine Bibliothek. Wenn man sich für irgend so etwas interessiert, kann man die Folge hören und dann ist man recht gut up to date.
Hast du das gerade zum Eindösen empfohlen?
Ja, weißt du, man muss dich. Ja. Ich empfehle letzte Ja. Auch. Also, ich meine, ja. Wenn da irgendwie Niklas Luhmann kommt, dann nach 20 dann Minuten spätestens bist du weg.
Ja, gut, das verstehe ich. Laura.
Ich empfehle den Podcast, den ich jetzt gerade am Bingen bin, der heisst «Döner Papers, die Recherche». Das ist eine BR- und ARD-Recherche. Eine Journalistin geht der Frage nach, wer hat eigentlich das Döner-Logo erfunden?
ihr wisst schon, das Rote, das so Döner, man hat es im Brot, Fleisch, Papier. Mhm. Auf dem Papier hat es ein rotes Logo, ein Mann mit einem Schnauz, einem Hut und einem Dönerspieß. Wer hat das eigentlich erfunden? Wer hat das
und das zeichnet? Ist so eine komplexe Geschichte, dass man einen ganzen Podcast daraus machen kann.
Definitiv, okay. Ja. Nimmt krasse Wendungen, ist sehr lustig gemacht und sehr erfrischend für den Sommer.
Ja, also mein Lieblingspodcast von der, ja, vielleicht vom letzten Jahr ist vielleicht ein bisschen etwas Nerdiges. Er heisst Past, Present, Future und es ist ein Podcast über Ideen. Geschichte von der Ideen. Und das ist ein Typ, der heisst David Runciman. Ich weiß nicht mal genau, wie er sich ausspricht. Der ehemaliger Prof ist von Cambridge, der das sehr schön anschaulich erzählt. Sehr, sehr zu empfehlen. Ja, das war es. Die neueste Folge von «Gute Frage», der Podcast für alle, die genug haben mit einfachen Antworten. Diskutiert haben Elia Blühle, Angelika Hardegger und unser Special Guest Laura Bachmann. Ich bin der Yves Wegelin. Wie immer findet ihr die zitierten Bücher, Filme oder was auch immer wir hier erwähnt in den Shownotes. Und sehr wichtige Information zum Schluss: Wir haben jetzt eine Sommerpause. Die nächste Folge die kommt erst am 11. August. Geniesst den Sommer. Hört vielleicht zwischendurch mal eine alte Folge von uns. Empfehlt uns weiter. Und wenn ihr uns abonnieren wollt, könnt ihr das machen.
Wherever you get your podcasts.
Wherever you get your podcasts.
Listen to podcasts.
Wherever you get your 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 podcasts.
Oder natürlich auch auf republik.ch. Wenn ihr Inputs habt oder Ärger, die ihr wollt, rauslassen, dann schreibt uns ein SMS oder eine Sprachnachricht an 079 507 6059 oder an audio@republik.ch. Laura, Angelika, Elia, tschüss zusammen.
Ciao Yves, schönen Sommer.
Tschüss.
Ciao zusammen.
Über diese Frage wollen wir heute reden in «Gute Frage», der Podcast für alle, die... Wo was? Ich weiss es nicht mehr.
Okay, outstanding.
Wie viele Erfolge sind wir jetzt?